Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Carsten Kluth, ich bin Chefvolkswirt von MM Warburg & Co. in Hamburg und zuständig auch für die Vermögensverwaltung hier bei uns.
Ja, und lassen Sie uns über das Thema Gas zur Vermögensverwaltung kommen, heute in diesem Interview. An den Börsen dreht sich ja weiterhin alles um Geldpolitik, Rezessionssorgen und eventuelle Gaslieferstopps, wobei das Thema Inflation schon fast ein wenig in den Hintergrund gedrückt wird. Ja, ab heute fließt einmal kein Gas mehr durch die Nord Stream 1 Pipeline. Die Gaskrise, ja, sie ist in den Köpfen der Anleger präsenter denn je. Seit heute Morgen 6 Uhr strömt kein Gas mehr durch diese Pipeline Nord Stream 1. Ja, und die nächsten 10 Tage der planmäßigen Wartungsarbeiten werden ja, ich nenne es mal, von einer gewissen Unsicherheit darüber geprägt sein, was danach passiert. Ob Russland entgegen der Beteuerung, dass Gas eben doch als politisches Druckmittel gegen den Westen, vor allem Deutschland, einsetzen wird. Tja, wir wissen es schlichtweg nicht. Was sind denn Ihre Szenarien?
Tja, man weiß es ja tatsächlich nicht, was Russland dann nach 10 Tagen machen wird, wenn die Wartungsarbeiten abgeschlossen sein sollen. Man hatte ja schon, ich sag mal, seit Mitte Juni den Gasfluss reduziert. Da kamen ja nur noch 40% der bestellten Liefermengen hier bei uns an. Und das hat natürlich dazu geführt, dass der Gasspeicher oder die Gasspeicher sich hier bei uns langsamer gefüllt haben. Und ja, das ist quasi so eine 0-1-Entscheidung dann in 10 Tagen am 21. Juli. Niemand weiß, was Russland vorhat, wie Putin da entscheiden wird. Und insofern ist es natürlich auch schwierig jetzt zu sagen, okay, wie stelle ich mich als Anleger auf diese beiden Szenarien ein? Denn so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Entweder der Gasfluss bleibt unterbrochen, dann haben wir hier ein sehr negatives Szenario für die Wirtschaft, weil man davon ausgehen muss eben, dass es aufgrund der geringen oder immer noch geringen Füllstände dann eben auch zu Gasrationierungen kommen wird in den nächsten Monaten, speziell dann in den Wintermonaten. Und das hätte natürlich sehr negative wirtschaftliche Aussichten. Oder möglicherweise sagt Herr Putin sich, okay, also ein paar Einnahmen aus den Gasgeschäften sind gar nicht schlecht und am 21. Juli wird die Belieferung wieder aufgenommen. Und dann würde man feststellen, dass sich alle Welt hier vielleicht zu viele Sorgen gemacht hat. Dann würde es, denke ich mal, zu einer ordentlichen Erholungsrallye an den Börsen kommen, weil im Moment natürlich das negative Szenario überwiegt. Aber wie gesagt, das ist quasi momentan ja wie beim Würfeln oder im Casino, rot oder schwarz. Da kann man sich entscheiden, welche Farbe einem lieber ist.
Okay, rot oder schwarz, 0 oder 1, welche Farbe ist mir lieber? Wir können noch ein bisschen diskutieren. Schauen wir uns jetzt den Aktienmarkt an. Ist das russische Roulette bei den deutschen Aktien? Denn welches Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr noch verteidigen werden kann, ist ja nicht zu sagen. Macht diese Planlosigkeit in der Energiepolitik, vor allem deutsche Aktien, momentan eigentlich nahezu uninvestierbar?
Uninvestierbar dann, wenn man tatsächlich von einem Negativszenario ausginge. Aber wie gesagt, dass auch dieses, auch ein Szenario, dass die Gaslieferungen komplett eingestellt würden, ja, ich sag mal, dann ist man ganz schnell bei irgendwelchen Katastrophenszenarien, dass man sagt, okay, dann ist auch eine schwere Rezession nicht mehr abwendbar. Gut, letztendlich, denke ich mal, hängt das aber natürlich auch von ganz vielen Begleitumständen ab, die man auch wiederum nicht wirklich gut einschätzen kann. Beispielsweise, wie scharf wird eigentlich der Winter? Wenn wir einen milden Winter bekämen, das wäre dann natürlich eine Wunschvorstellung für das Szenario, kein Gas oder nur wenig Gas im Speicher. Das wäre natürlich auch ein ganz wichtiges. Vielleicht kommt man dann noch einigermaßen über die Runden. Hat man die Möglichkeiten, ich sag mal, über alternative Belieferungsmöglichkeiten, Stichwort LNG, umsteigen auf Kohle, möglicherweise dann doch noch Verlängerung von Atomkraftwerken, die eigentlich vom Netz gehen sollten. All das sind, glaube ich, Dinge, über die man dann nochmal auch wieder nachdenken müsste, auch wenn man von der Politik momentan hört, nee, Laufzeit der Atomkraftwerke, da wollen wir nicht wieder ran. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man eine solche Diskussion im Zweifelsfall dann doch nochmal wieder führen wird und auch führen muss. Also insofern, ich glaube, muss man einfach sagen, wir sind hier in einem Szenario mit höchster Unsicherheit. Gut, an den Börsen haben wir ohnehin ja eigentlich immer Szenarien unter Risiko und unter Unsicherheit. Die sind diesmal zumindest gefühlt natürlich besonders groß. Uninvestierbar würde ich nicht sagen, aber es würde schon natürlich bedeuten, dass man da ein extrem gutes und starkes Nervenkostüm braucht. Ja, also die Dinge einfach wenig bis kaum einschätzbar sind, wie sie sich halt in der nächsten Zeit entwickeln werden. Und deswegen, gut, sieht man ja auch, dass die Kurse schon seit geraumer Zeit unter Druck stehen und zumindest, ich sag mal, bis zum 21. Juli wird es da wahrscheinlich auch keine wirkliche Verbesserung geben.
Ja, man könnte ja fast sogar sagen, Sie haben ja auch viele schöne Argumente gebracht, sowas wie stark wird der Winter? Ich merke es ja ganz extrem, hier bei uns, in unserer Region, Sie kommen ja aus Hamburg, wir kommen hier, ich bin jetzt hier im Franken, also Mittelgebirge, ich konnte zum Beispiel bis April noch langlaufen und wenn ich das jemandem erzähle, der sagt, hä, was, Kölner, wir hatten gar keinen Schnee, das ist schon ein Riesenfaktor, auch sehr, sehr regional unterschiedlich. Wenn man sich jetzt den Aktienmarkt anschaut, man könnte ja fast sogar noch sagen, droht die deutschen Aktien mit fallender Marktkapitalisierung sogar in die Bedeutungslosigkeit abzudriften?
Ja, zumindest sieht man, dass deutsche Aktien, aber da würde ich fast sagen, das gilt für fast alle Länder Europas, natürlich im Moment einen großen Wettbewerbsnachteil haben gegenüber anderen Regionen, insbesondere natürlich gegenüber den USA. Wobei man sagen muss, auch amerikanische Aktien haben sich in diesem Jahr schwer getan. Aber ich sag mal, wenn man nur die wirtschaftlichen Perspektiven vor Augen hält, muss man schon sagen, die USA mit der Energieunabhängigkeit, auch einer eigentlich recht soliden eigenen Nahrungsmittelversorgung, die sind zumindest relativ gesehen der große Gewinner dieses Konfliktes, den wir hier in Europa haben, der auf dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine beruht. Also insofern ist das sicherlich schon auch eine These, wo man sagen kann, okay, das macht deutsche / europäische Aktien momentan sicherlich nicht wirklich attraktiv. Wie gesagt, das mag sich alles wieder auflösen, wenn die Dinge nicht ganz so negativ sich entwickeln sollten, wie wir das gerade ja schon hier besprochen haben und in Aussicht gestellt haben. Aber im Moment ist das sicherlich ein großer Vorteil der amerikanischen Aktien und das ist ja auch etwas, was man momentan auch bei der Wechselkursentwicklung sieht. Ich meine, wir steuern jetzt fast auf die Parität zu beim Euro-Dollar-Kurs und das kommt natürlich nicht von ungefähr.
Also liegt diese Parität nicht nur an der Gaskrise? Ich meine, wir können jetzt argumentieren, die drückt den Euro Richtung Gleichstand. Man, die europäische Gemeinschaftswährung fällt heute Morgen im frühen Devisenhandel bis auf 1,0134 Dollar. Wäre eigentlich die Parität schlimm? Was würde das bedeuten?
Na gut, ich sag mal, für die deutschen Unternehmen ist natürlich eine schwache Währung erstmal zumindest ein Wettbewerbsvorteil, weil im internationalen Handel man natürlich über den schwachen Euro im Vergleich zu einem starken US-Dollar oder auch zu anderen Währungen, die stärker sind, natürlich sich darüber wieder besser positionieren kann. Also wirtschaftlich gesehen hilft es natürlich schon. Auf der anderen Seite muss man sagen, es hilft nicht beim großen Thema Inflation. Das hatten Sie ja auch zu Beginn ganz kurz angeschnitten, dass die Inflationsdiskussion momentan ja schon fast ad acta gelegt worden ist, weil man den Eindruck hat, naja, also wenn man eine Rezession bekommt oder zumindest eine starke wirtschaftliche Abschwächung, dann passt Inflation nicht so richtig mehr dazu in die Zeit und das haben auch die Kapitalmärkte natürlich so in den letzten ein, zwei Wochen gespielt, dieses Thema. Auf der anderen Seite eben diese Euro-Schwäche führt natürlich dazu, dass gerade die Rohstoffe, die man importieren muss und die man eben im Zweifelsfall in Dollar bezahlen muss, dass die weiter sehr, sehr teuer sind und weiterhin auch dazu beitragen, dass die Inflationsraten hier hoch ausfallen werden. Und das heißt dann natürlich auf der anderen Seite auch, dass die Europäische Zentralbank schon irgendwo auch unter Zugzwang steht, hier die Zinsen zu erhöhen. Klar kann man immer sagen, wir haben hier in Europa und in der Eurozone im Unterschied vielleicht zu Amerika jetzt keine wirklich nachfrageinduzierte Inflation, sondern das hat vielleicht vor allen Dingen eben mit den Problemen auf der Angebotsseite zu tun und kann da die Notenbank mit der Geldpolitik überhaupt steuernd eingreifen. Das kann man alles diskutieren. Auf der anderen Seite in Zeiten, in denen man Inflationsraten von 8 oder 9% hat oder in einigen Ländern 10% und mehr, ich sag mal, da kann natürlich auch die Europäische Zentralbank sich nicht einfach so ein bisschen zurücklehnen und sagen, ach, das wird schon und wir können nichts machen. Letztendlich, glaube ich, wird das schon darauf hinauslaufen, dass hier die Zinswende auch bei uns in der Eurozone vollzogen werden wird. Wir haben in 2 Wochen oder nächste Woche schon die Zinssitzung hier des EZB-Rates. Da wird allenthalben davon ausgegangen, dass wir eine kleine Zinserhöhung von 25 Basispunkten sehen werden. Aber dabei wird es wahrscheinlich ja in diesem Jahr nicht bleiben. Wir haben ja noch ein paar weitere Sitzungen und da wird wahrscheinlich auch die Europäische Zentralbank die Zinsen weiter anheben müssen. Und das ist halt genau die Krux in einer Situation, in der sich die Wirtschaft abschwächt und wo, ich sag mal, in den vergangenen 20, 30, 40 Jahren eigentlich unter solchen Rahmenbedingungen die Geldpolitik immer expansiver geworden ist, wird die Geldpolitik dieses Mal restriktiver werden. Und das macht natürlich die Aussichten für die Wirtschaft und für die Konjunkturentwicklung, für die Konjunkturprognose auch zusätzlich ungemütlich, weil letztendlich diese Zinserhöhungen zur Unzeit kommen.
Zumindest hat sich ja Bundesbankpräsident Nagel letzte Woche absolut eindeutig, ja, hat er da Stellung bezogen, was er möchte. Thema Ertragsprognose. Blick in die Zukunft immer schwierig, aber was erwarten Sie von der US-Berichtssaison?
Gut, die geht jetzt ja quasi in dieser Woche so richtig los. Wir kriegen einige Schwergewichte aus dem Bankensektor. Eigentlich finde ich es ganz interessant zu sehen, dass die Unternehmensanalysten an ihren Prognosen für das zweite Quartal, für die Gewinne im zweiten Quartal bisher weitgehend festgehalten haben. Also normalerweise stellt man eigentlich fest, dass so in den 4 bis 6 Wochen vor dem Beginn einer Berichtssaison die Schätzungen eher so ein bisschen nach unten genommen werden. Dadurch wird es den Unternehmen dann ein bisschen leichter gemacht, Prognosen zu erfüllen oder auch überzuerfüllen. Das hat diesmal gar nicht so in der Breite stattgefunden. Das finde ich eigentlich fast, oder das ist eigentlich schon ein positives Signal, so würde ich das fast interpretieren. Und wir haben jetzt auch schon einige Unternehmen gesehen, so eine Handvoll Unternehmen, die bereits ihre Zahlen vorgelegt haben und die waren auch in der Breite bisher gar nicht schlecht. Also mein Eindruck ist sehr, dass wahrscheinlich die Berichtssaison für das zweite Quartal gar nicht schlecht ausfallen wird und die Unternehmen auch durchaus mehrheitlich vielleicht nochmal die Ertragserwartungen übertreffen werden. Aber muss natürlich auch sagen, das hat natürlich auch mit dem Thema Inflation zu tun, weil viele Unternehmen, Gewinne sind ja eine nominale Größe und natürlich konnten bisher die Unternehmen relativ gut ihre hohen Kosten und ihre Preise, die sie für Vorleistungsgüter bezahlen mussten, auf die Abnehmer überwälzen. Und ich denke, dass das auch im zweiten Quartal noch ganz gut gelungen sein wird. Die große Frage ist, was passiert im dritten Quartal, was passiert im vierten Quartal? Und das ist eigentlich, glaube ich, fast spannender, gar nicht die aktuellen Zahlen zu hören, wie war das abgelaufene Quartal, sondern den Blick nach vorne. Und da muss man dann schauen, ob das tatsächlich realistisch ist, 10% Gewinnzuwachs in diesem Jahr zu erwarten oder ob da die Unternehmen nicht vielleicht doch jetzt vorsichtiger werden und signalisieren, naja, wir haben beispielsweise Lagerbestände aufgebaut, die wir in der Form nicht mehr so schnell loswerden, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Wir müssen vielleicht die Preise reduzieren. Das haben wir ja schon bei einigen Unternehmen aus dem Konsumgüterbereich gesehen, dass da Probleme gemeldet worden sind. Und das könnte natürlich auch durchaus sein, dass wir davon mehr hören. Also das ist eigentlich das Interessante und das Spannende, was diese Berichtssaison, glaube ich, mit sich bringen wird. Nicht der Blick in den Rückspiegel, das zweite Quartal, da glaube ich, wie gesagt, mehrheitlich, dass es eigentlich ganz gut gelaufen sein wird. Aber der Blick nach vorne, das ist eigentlich da, wo man genau hingucken wird. Und natürlich, ich sage mal, die Unternehmen werden da ja wahrscheinlich auch genauso unsicher sein wie Marktteilnehmer, wie Volkswirte auch, um die Situation mit dem Blick nach vorne gut beurteilen zu können. Und insofern, glaube ich, werden wir da durchaus auch eine ganze Menge vorsichtiger Aussagen zu hören bekommen.
Also wichtig, was wird in Q3 und Q4 passieren? Herr Klude, ich bedanke mich bei Ihnen. Danke.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Börsenradio Network. Der Kommentar.